Hey yo, Hip-Hop-Fans, hier ist die Man Cave mit Max Nicolas Maria von Nachtsheim, aka Rockstar. Heute reden wir über Returnal, wir reden über Rain on Your Parade, Demon's Souls und Political Correctness. Oh. Manchmal muss man Podcasts auch mehrmals aufnehmen, um ihnen auch Wirkung zu geben. Herzlich willkommen in der Man Cave mit mir, Max Nicolas Maria, von und zu Nachtsheim, in meinem kleinen Solo-Podcast, hier in meinem kleinen Raum voller Spielzeug und Quatsch. Und wir reden heute auch über genau diese Themen, Spielzeug und Quatsch. Ich habe heute ein paar Themen mitgebracht. Es gibt neue Games, ja. Es gibt viele neue Games gerade. Gerade nachdem mir jetzt irgendwie lange, lange Zeit die Flaute war, kommen jetzt gerade aus allen Ecken und Enden auf einmal Spiele geströmt. In 2 Wochen ist es schon soweit. Dann erscheint Resident Evil, auf das ich mich ja, also ich glaube, keiner kann sich vorstellen, wie sehr ich mich auf Resident Evil Village freue. Aber es ist bald soweit. Nier Replicant ist gerade erschienen. Jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, ist auch Returnal kurz davor zu erscheinen. Das erste große, oder nee, danach Oddworld war ja auch schon exklusiv. Der zweite große Exclusive-Titel auf der PlayStation 5 dieses Jahr, der jetzt endlich aus dem Hause Housemarque seinen Weg auf die PS5 findet. Einer der großen, großen, heiß erwarteten Titel. Da werden wir heute auch drüber sprechen. Es ist noch Judgment draußen, hat es jetzt auch auf die Xbox geschafft. Ein schönes Detektivspiel aus dem Yakuza-Universum. Also noch ein paar kleinere Titel, Rain on My Parade und so weiter. Und darüber werden wir heute reden. Über nicht alles davon. Also wir reden heute über ein paar Spiele davon, wir reden heute über Rain on Your Parade, Demon's Souls und Returnal, über Nier Replicant oder auch über Judgment reden wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weil man kann nicht alles spielen, wenn man alleine ist. Aber wir werden heute über Games reden, wir werden heute aber auch immer noch über ein paar andere Sachen reden und wir werden heute auch über Political Correctness reden. Das ist nämlich ein großes Thema, wenn man schon so lange Podcasts macht wie ich, und da ist mir letztens ein Kommentar über den Weg gelaufen, in den iTunes-Rezensionen von Die Man Cave. Da kann man im Übrigen iTunes-Rezensionen reinschreiben. Das ist immer gut. Man kann immer mal seine Sternchen da lassen. Und in der Regel widme ich mich denen nicht. Aber manchmal, wenn man so nachts im Bett liegt, was ist das Allerbeste, was man machen kann, bevor man einschläft? Also das Allerbeste ist, sich nochmal negatives Feedback durchzulesen. Das ist was, was einfach gerade einem Menschen wie mir wahnsinnig gute Gefühle gibt, kurz bevor man so die Äuglein schließt und dann einfach eine ganz ruhige, tolle Nacht hat. Und wenn man morgens aufwacht, ist das Erste, woran man denkt, auch genau das. Und das macht einen wahnsinnig glücklich. Das macht einfach einen wahnsinnig glücklich. Aber ich habe da was gelesen, was ich mitnehme, weil ich finde, da lohnt es sich zumindest drüber zu sprechen. Wir wollen weder auf dem Schreiber davon rumhacken noch sonst irgendwas. Aber es stellt eine Frage, beziehungsweise kommentiert die Entwicklung der letzten 7 Jahre von meinem Podcast, weil ich mache ja schon sehr, sehr lange Podcasts. Ich mache seit 7 Jahren, Radio Nukular wird dieses Jahr im Sommer 7 Jahre alt. Rumblepack wäre jetzt auch schon über 6 Jahre alt. Wurde ja letztes Jahr von den beiden Jungs beendet. Ich war 4 Jahre dort. Die Man Cave wird schon 2. Die gelben Leute gehen jetzt auch schon, sind mitten in der 2. Staffel. Autokino hat gerade seinen 5. Geburtstag gefeiert und so weiter und so fort. Also wahnsinnig viel. Wahnsinnig viel Zeug. Und das ist natürlich schön, dass wir das dass man das schon so lange macht, und da tut sich natürlich auch viel. Und unsere Podcasts sind natürlich in einer Zeit rausgekommen, wo extrem viel, also die letzten 7 Jahre war ein ganz großer Wandel, was Sprache angeht, und ein ganz großer Wandel, was auch nochmal Moral angeht und was sagt man nicht. Generell ist es super spannend, sich zu fragen, wie ist man eigentlich da reingerutscht in die ganze Geschichte. Also wer hat das eigentlich angefangen mit dem Podcast und wie viel Gedanken hat man sich am Anfang eigentlich gemacht, wenn man in ein Mikrofon gebrabbelt hat vor 7 Jahren, und wo sind wir jetzt, wo liegt jetzt eine Vorbereitung, wo liegt jetzt sich darüber Gedanken zu machen und wo steht man überhaupt mit seiner Geschichte, um sich darüber zu fragen, hey, wie gehe ich an sowas ran? Also das ist ja alles, das ist ja ganz groß, und muss ich über alles was sagen, und wie gehe ich damit um? Und da wollte ich heute mal kurz drüber sprechen, weil ich finde, das lohnt sich, darüber zu sprechen. Aber bevor wir das tun, noch ein kleiner Shoutout, und zwar an den Spielwareninvestor. Das ist ein Podcast, beziehungsweise Lars Konrad und diverse andere Leute, die da mit ihm zusammenarbeiten, unter anderem auch Patrick, der schon mal hier zu Gast war, mit dem ich die Pokémon-Karten-Sache gemacht habe und was sehr gut funktioniert. Ich wurde oft gefragt, wie ist es mit den Pokémon-Karten, und ich kann an dieser Stelle sagen, um die Review ganz kurz abzukürzen, das läuft gut, er macht das alles toll, er hat die schön eingepflegt, das ging alles relativ fix, und danach muss man eigentlich nur sitzen bleiben, und einmal im Monat meldet er sich und sagt, ja, du hast wieder so und so viele Karten verkauft, hier ist ein bisschen Geld für dich. Und das läuft ganz gut. Also wenn ihr meine Pokémon-Karten, es gibt noch ein paar, wenn ihr meinen Karten interessiert seid oder auch selber daran, eure Pokémon-Karten zu verkaufen, weil das gerade ein Riesenthema ist, dann schreibt mal Patrick an. Die Kontaktdaten kann ich auch hier nochmal einfügen, aber das war schon vor ein paar Ausgaben. Auf jeden Fall hatte mich dieser besagte Patrick, der auch damals hier Gastsprecher war, zum Thema Pokémon-Karten und seinen Nerdies-Shop vorgestellt hat, wo er seine, nee, Nerdies war sein alter Shop, aber sein, wo er seine Sachen verkauft, sein Trading-Card-Marketplace, ich habe den Namen vergessen. Patrick hat mich zu dem Spielwareninvestor geholt, und da habe ich dann Lars kennengelernt, und der ist so ziemlich gut darin, Lego-Preise einzuschätzen, und ist ein großer Lego-Fan, aber halt auch jemand, der viel Ahnung hat vom Investment und was man sich da kauft und was man sich da nicht kauft. Und hat eine sehr, 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 sehr gute Community um sich rum. Und er kam, alles, was er mir so erzählt hat und alles, was er auch so macht, er hat auch einen Laden eröffnet, er hat einen kleinen Lego-Laden in der Nähe von Lüneburg, und er ist wahnsinnig schön, der Laden. Also er hat mir das so ein bisschen gezeigt und hat ganz viele kleine Details, die ich sehr daran liebe und wo man einfach merkt, hey, das ist einfach jemand, der macht's mit Herz. Der macht das nicht nur so, ja, ich bin so jemand, ich habe verstanden, dass Leute Lego kaufen wollen, deswegen verkaufe ich ihnen Lego. Sondern er ist wirklich ein herzensguter Kerl, ist ein krasser Nerd, und der macht das sehr, sehr gut. Und ich war da zu Gast, so kann man sich die Folge anhören, die kann ich euch empfehlen, weil die echt ganz nett geworden ist, glaube ich, zum Thema Funkos. Wo steht Funko als Investment? Ist Funko überhaupt eine Option zu investieren oder nicht? Ich habe mich ein bisschen das Thema Funkos erklärt, meine Liebe dafür, wie es angefangen hat, warum es am Anfang keine Liebe war, warum es inzwischen eine große Liebe ist, und wie meine Funko-Sammlung so aussieht, was da so passiert, was so Wertanlagen waren, was nicht, wie man vielleicht auch bei NTG die ein oder andere Wertanlage shoppen kann. Und darüber habe ich mich so ein bisschen ausgetauscht, und zwar wirklich ein sehr netter, schöner, sweeter Talk, und wir hatten eine sehr, sehr gute Zeit, und den kann man sich anhören beim Spielwareninvestor, generell immer eine schöne Geschichte, deswegen an dieser Stelle Cross-Promo! Ich lieb ja Cross-Promo, deswegen an dieser Stelle auch nochmal ganz kurzer Hinweis auf die aktuelle Folge von Radio Nukular, in der Sammy von den Broilers, der Frontmann von den Broilers, eine unfassbar große Band, mit der ich persönlich überhaupt keine Berührungspunkte habe, der war bei uns zu Gast, und wir hatten einen so schönen Talk, und ich finde den so cool, und ich mag die Band so gern, obwohl es überhaupt nicht meine Mucke ist. Deswegen, das kann ich euch nochmal sehr empfehlen, wenn ihr Broilers-Fans seid, aber vor allem auch, wenn ihr keine Broilers-Fans seid, weil ihr danach Broilers-Fans sein werdet, zumindest von der Band und von Sammy, weil ihr sagt, scheiß drauf, ob ich mir die Mucke jemals anhöre, ich kaufe trotzdem 3 Platten, weil das ist einfach mega cool und mega der nette Mensch, und der hat so eine gute Meinung zu vielen Dingen, und der hat so schön geredet, und dann hat er noch so eine interessante Stimme. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schön geworden. Dann natürlich die gelben Leute. Unser Simpsons-Podcast ist ja gerade wieder da in der zweiten Staffel von Lukas und mir. Wir nehmen ja immer eine Folge raus, reden drüber. In der letzten Folge haben wir über der behinderte Huma geredet. Die Folge, wo Huma das Mumu trägt. Ich will doch nicht wie ein Exzentriker wirken. Ich nehme das Mumu. Da haben wir drüber gequatscht. Ist auch immer noch ein sehr, sehr schönes Format, was ich sehr mag, was ich sehr gerne mache. Autokino geht natürlich weiter. Chrissy und ich machen eigentlich in der Regel alle 2 Wochen. Jetzt haben wir mal eine Woche pausiert. Aber ansonsten machen Chrissy und ich alle 2 Wochen unseren Poddy. Auch schon seit Ewigkeiten, schon über 5 Jahre, auch immer schön. Und wenn ihr das alles durchgehört habt, ja, wenn ihr Autokino durchgehört habt, wenn ihr Radio Nukular durchgehört habt, wenn ihr die gelben Leute schon komplett eingesogen habt, wenn ihr alles von Prosecco-Laune und Skauserfunk und bla 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 durchgehört habt, dann natürlich noch ein Format, was ich euch ganz dringend empfehlen will, denn ich bin ja eingekauft worden mit meinem Vater zusammen, ja, die Nachtsheims sind eingekauft worden mit einem großen Koffer voller Geld von Kabel 1 für Fio, das ist die App For Your Ears Only von Pro7 Sat1 Kabel 1, und die haben eine Podcast-App, Die kann man mit Abo nutzen, die kann man aber auch kostenlos nutzen. Und unser Podcast ist dort tatsächlich exklusiv, aber kostenlos. Also das heißt, ihr braucht nur die App, aber ihr könnt euch den Podcast komplett kostenlos anhören. Und der Podcast heißt Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Und dieser Podcast widmet sich der Kategorie Die besten Filme aller Zeiten, die jeden Mittwoch auf Kabel 1 stattfindet. Das kennt ihr, das habt ihr schon hundertprozentig mal irgendwann in eurem Leben gehört. Die besten Filme aller Zeiten auf Kabel 1. Und da reden wir drüber, über den Film, der dann an dem Abend um 20.15 Uhr in der Primetime lief, über den Film quatschen wir. Gerade quatschen wir zum Beispiel jede Woche über die Oceans-Filme, weil jetzt Oceans 11, 12 und dann nächste Woche 13 laufen und wir darüber reden. Wir gucken dann immer gemeinsam den Film und machen danach einen schönen, schönen Podderich. Und das ist wirklich eine sweete Geschichte, die mir sehr viel Spaß macht, vor allem, weil ich mache es mit meinem Papa. Mein Papa ist ja 50% vom Comedy-Duo Badesalz und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte, die ich euch empfehlen kann, die wirklich viel Spaß macht und wo ich mich freuen würde. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr euch Feier runterladet und da mal reinhört, weil es einfach sweet ist. Ja, und wenn wir schon in der großen Cross-Promo-Phase sind, dann natürlich noch zwei Sachen. A, natürlich, hier, Equipment steht hier von Thomann. Ja, Thomann.de, größtes Lieferhaus für Instrumente, für Podcasting. Wenn ihr auch Podcaster sein wollt, ja, ihr habt gerade gehört, ich mache 10.000 Podcasts. Wird natürlich nicht gehen ohne geiles Equipment, Leute. Ja, was ihr braucht Mikrofone, ihr braucht Computer, ihr braucht Boxen, ihr braucht alles, ihr braucht Dinge, die die Mikrofone halten. Ihr braucht irgendwas, was dafür sorgt, dass euer Mikrofon auch in den Computer reingeht. Ihr braucht das ja alles. Ihr braucht der Software, die das aufnimmt. Ihr ladet euch nichts kostenlos runter. Ihr nehmt nicht irgend so eine Scheiße, die euch aus dem Internet runtergeladen habt, sondern ihr kauft euch Cubase, ja, wie ein ordentlicher Mensch. Ihr macht das mal gefälligst. Ihr macht das jetzt gefälligst, Leute. Und das ist natürlich, dazu geht man natürlich am besten auf thomann.de und lädt sich da, kauft sich da mal einfach, lädt sich da auch mal gerne ein PDF runter mit einer Anleitung für Dinge, die man sich gekauft hat. Ja, da kann man sich richtig schön eindecken. Da kann man, wenn ich sage, jetzt gerade, ne, in der Phase aktuell, wenn man sagt so, ey, ich habe busy Zeit, ich werde jetzt Profimusiker, ich lerne jetzt Keyboard spielen. Lukas hat gesagt, hat angefangen, Keyboard zu spielen letztens. Ja, Lukas hat sich ein Keyboard, wo hat er das gekauft? Natürlich bei Thomann. Natürlich hat er sich bei Thomann gekauft. Er wäre ja auch dumm, hätte das nicht gemacht. Ja, die haben mir mein Mikrofon hingestellt. Guckt da mal vorbei. Thomann, großartiger Online-Shop. Mag ich sehr, sehr gerne. Deswegen schöne Grüße an Thomann und wenn ihr Zeug braucht, thomann.de. Und natürlich, jetzt natürlich in ganz eigener Sache. Jetzt wird es nochmal ganz eigensinnig, denn nerdyturdygang.de, ihr wisst, ich gebe euch ja mal Updates, wie es gerade im Shop steht. Wir bauen jetzt gerade den Store auf. Im Sommer macht er auf. Irgendwann, es wird Juli, es wird August. Ich freue mich auf jeden Fall schon wahnsinnig drauf, gerade sind wir noch sehr in den Grundsanierungsrenovierungen, das heißt Böden, Wände und sowas, da geht es jetzt gerade sehr, 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 sehr doll weiter, aber es ist natürlich noch nichts, wo ich jetzt spannend mit euch drüber reden kann. Es wird alles sehr dezent, es wird alles sehr schlicht, ich bin sehr darauf bedacht, dass das ordentliche Weiß- und Grautöne sind und dass wir uns da erstmal, dass wir, sagen wir mal, eine schöne Grundfläche haben und da werden gerade, da tun sich gerade gute Sachen auf, auch mit Funko und sowas so, ne, gerade werden alle ein bisschen hellhörig und sagen so, eigentlich ist das eine schöne Sache, ist ein bisschen anderes Konzept als die meisten Nerdläden, so, da kann man vielleicht kooperieren, da kann man vielleicht was machen und da sind wir natürlich gerade dran, viel zu klären, es gibt viel zu klären, viel zu klären und ich freue mich da sehr dolle drauf, das bald mit euch teilen zu dürfen und euch das zeigen zu dürfen, was da so passiert. Es wird aber noch ein bisschen dauern, bis ich euch mit den ersten Details so richtig, die spannend für euch sind, versorgen kann. Aktuell kann ich euch nur sagen, der Boden ist ein dunkles Grau und die Wände werden größtenteils weiß mit leichten grauen Strichen und die Möbel stehen auch schon fest, weil ich ja Möbel aus dem Laden meiner Mutter mitgenommen habe, der ein sehr, sehr, sehr schön eingerichteter Laden war und da sind einfach Möbel, die haben fast keine Schäden. Also da merkt man nach 10 Jahren jetzt nicht großen Verschleiß. Dann haben wir gesagt, die nehmen wir natürlich alle mit, weil wir wären ja schön doof, wenn wir uns jetzt die gleiche Scheiße einfach nur ein bisschen neuer bauen lassen würden. So, das nehmen wir natürlich mit. Das Zeug, das wird keiner, wenn ich es euch nicht gesagt hätte, würdet ihr es nicht merken, dass es die alten Möbel meiner Mutter sind. Erstens, weil ihr wahrscheinlich nie in dem Laden meiner Mutter drin wart und B, weil ihr sagen würdet, na, so alt sind die aber noch nicht. So, und wir können euch sagen, ja, das stimmt. Ein paar Tage alt, aber so halt, ne? Und da tut sich gerade viel, aber das ist alles für euch einfach noch sau uninteressant und deswegen freut euch einfach auf die nächsten Wochen, wenn dann so langsam vielleicht die kleinen spannenden Details losgehen. Das ist auf jeden Fall all das, aber auch das soll uns an dieser Stelle einfach jetzt erstmal egal sein. Wir haben natürlich auch die letzten Tage unfassbar viel, also passiert natürlich gerade super viel. Es geht jetzt mit Pokémon-Karten bei uns immer größer los. Ja, wir kriegen Pokémon-Karten. Ihr wisst gerade, Pokémon-Karten, super krasses Hype-Thema an allen Ecken und Enden. Jeder flippt aus, jeder will Pokémon-Karten. Wir kriegen Pokémon-Karten. Wir gehen langsam aber sicher in Lego rein. Es passieren Sachen mit Lego. Wir kriegen immer mehr Artikel, die wir verkaufen können bei uns. Auch nice. Wir freuen uns richtig, dass da immer mehr passiert. Also da ist alles cool. dann natürlich haben wir sehr, sehr viel an Funkos bekommen. Godzilla vs. King Kong kam jetzt bei uns an. Jinju Itsu kam an. Oder Jinju Itu. Ich bin manchmal ein bisschen dumm, was Namen angeht. Aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Es kam WandaVision mit Scarlet Witch und Agatha Harkness. Falcon and Winter Soldier. Die Garbage Pail Kids haben eine neue Funko-Linie bekommen, die meiner Meinung nach fantastisch ist. Die ganzen neuen Simpsons kamen an, es kamen die ganzen The Boys Sachen an, die Gummibärenbande und so weiter und so fort. Und auch ein paar so kleinere Dinger, wo die Leute so einen Moment brauchen, sowas wie Ron Swanson von Parks and Recreations, den ich einfach großartig fand. Deswegen habe ich ihn einfach genommen, weil ich sagte, die Leute brauchen einen Ron Swanson. Oder sie brauchen auch, meiner Meinung nach, Kenny Powers von Eastbound and Down, weil das einer meiner absoluten Lieblings-Comedy-Serien aus den USA ist. Hat noch gar nicht gefruchtet. Ich bin gespannt, wann das passiert. Genauso wie 40 Jahre Jungfrau sucht. Eigentlich so zwei Franchises, die ich mag, aber vor allem Eastbound and Down finde ich halt richtig, richtig krass. Da haben wir jetzt die Funkos da und ich bin mal gespannt, wann da meine Ultras auftauchen, weil Eastbound and Down ist mir schon ein Herzthema und habe ich gedacht, okay, wenn die Eastbound and Down Funkos, da werden alle durchdrehen. Die werden sofort ausverkauft sein. Und ich sag's mal, wie es ist, da ging noch nix. Während alles andere schon fröhlich so vor sich hin, so ding, 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 da passiert ja noch gar nicht so viel bei Kenny Powers. Aber Eastbound and Down Ultras da draußen, fühlt euch mobilisiert, wir haben die Funkos dazu. Ja, jetzt bei nerdyturdygang.de. Und wir haben auch sehr, sehr viel Launchfly bekommen. Das sind diese Taschen, die auch unter der Funko-Flagge laufen. Das ist ein eigenes Label, die machen Taschen in Kooperation mit ganz vielen Lizenzen, mit Star Wars, mit Marvel, mit sämtlichen klassischen Disney-Charakteren, mit Nickelodeon-Charakteren und so weiter und so fort. Also es ist ein Riesenthema. Und ja, die haben jetzt ihr neues Zeug released, auch mit Ghostbuster-Stuff und so weiter und so fort. Und das haben wir jetzt alles da. Dann kam der Ghostbusters Ecto 1 Transformer, also ein Transformer, den man in Ghostbuster Ecto 1 verwandeln kann. Es kam so viel die letzte Zeit. Es kamen Sachen von Ghibli. Es kam so eine sehr schöne, limitierte Mondo-Statue beziehungsweise Figur von Man-at-Arms, von He-Man. Es geht die ganze Zeit weiter mit Motu-Sachen. Battle Cat ist wieder da. Also es ist ganz viel und es lohnt sich momentan bei uns jeden Tag reinzugucken, weil wir einfach so viel Kram haben. Also wir haben einfach inzwischen so viel Kram, dass es einfach sich lohnt, fast jeden Tag bei Nerdy Turdy Gang reinzuschauen, um mal zu gucken, was ist eigentlich los. Ja, ist das schon wieder, sind da schon wieder neue Kid-Robot-Sachen? Ja, da sind schon wieder neue Kid-Robot-Sachen. Sind da schon wieder neue Simpsons-Sachen? Ja, da sind schon wieder neue Simpsons-Sachen. Sind das Kid-Robot-Simpsons-Sachen? Ja, mein Gott, oh Gott, ja, sind sie. Und das ist das, was gerade bei uns so passiert. Und das ist alles sehr cool. Das freut mich alles sehr, dass wir einfach jeden Tag, jede Woche so unfassbar viel Wachstum haben. Und ey, das ist einfach, für mich ist das als jemand, der dem die Scheiße so krass nahe am Herzen liegt und der so krass sein ganzes Herzblut jeden Tag da reinsteckt, ne? Für den ist es halt einfach so geil zu sehen, was da alles so mitgeht. Aber naja, jetzt ist auf jeden Fall alles passiert in Cross-Promo. Ich habe euch gesagt, was bei NTG geht. Ich habe euch gesagt, was bei dem Podcast geht. Ich habe euch gesagt, dass das Mikrofon hier von Thomas steht. Und ich würde jetzt mal sagen, jetzt hören wir mal auf mit der ganzen Nummer hier. Und jetzt gehen wir mal langsam rein in die Themenfelder, denn ich habe so viel für euch mitgebracht. Und den Anfang macht die Review für Rain on Your Parade. Denn Rain on Your Parade ist in den letzten Tagen erschienen für die Switch, für Steam und für Xbox und bei Xbox sogar im Game Pass enthalten, wenn ihr einen Game Pass habt, der sich immer noch unfassbar lohnt. Jeder Mensch sollte einen Game Pass haben, der auch eine Xbox hat. Ja, und da ist es auch direkt drin gewesen und der Titel sagt eigentlich schon, was es ist, denn es ist ja umgangssprachlich für, also Rain on My Parade ist ja umgangssprachlich für, das hat mir den Tag versaut. Und ja, Rain on Your Parade bedeutet im Endeffekt so, ihr seid eine Wolke und ihr versaut Menschen den Tag. Und dabei seid ihr in so einer ganz trotteligen, kindlichen Optik, die so ein bisschen wie hießen die kleinen dummen Männchen auf der Wii früher? Also es ist jetzt nicht besonders hübsch, was da passiert, ne? Aber ihr spielt halt so eine kleine Wolke und die hängt so an so zwei Fäden und die steuert ihr. Und das wird alles in so einer Geschichte von so einem Großvater erzählt, der so von der mysteriösen Wolke erzählt. Und diese Wolke sieht total albern aus. Das ist so eine kleine Cartoon-Wolke und mit der fliegt ihr über verschiedene Szenarien und könnt dort es regnen lassen. Ihr könnt es dann auch später schneien lassen, ihr könnt auch später Blitze abfeuern und es donnern lassen und könnt dort ordentlich ordentlich Trubel machen. Ihr könnt auch das Wasser, was aus eurer Wolke rauskommt, ändern. Zum Beispiel könnt ihr daraus schmutziges Putzwasser machen oder ihr könnt etwas Brennbares machen, so dass es dann sozusagen als Brandbeschleuniger gilt. Oder ihr könnt es auch vergiften. Dann könnt ihr damit später woanders Schaden machen und schlimme Sachen anrichten. Und ihr seid einfach eine kleine freche Wolke, die in großen oder kleineren Szenarien einfach nur die ganze Zeit Schaden anrichten kann. Dafür kommt ihr in Level rein, die sind meistens relativ überschaubar, ihr seht das aus der Vogelperspektive und dann fliegt ihr mit der Wolke über die Level und müsst dann dort verschiedene Aufgaben abarbeiten. Dazu gibt es aber noch geheime Aufgaben, die ploppen dann manchmal auf, die löst ihr dann manchmal ohne, dass ihr es wusstet und so kommt das Spiel eigentlich die ganze Zeit voran. Es ist dabei überhaupt nicht schwer, es ist dabei überhaupt nicht kompliziert, es ist dabei relativ niedlich. Manche Aufgaben, so lass dich da nicht erwischen oder sowas, da muss man mal ein bisschen vorsichtiger sein, aber ansonsten ist es die ganze Zeit nur alberner, quatschiger Fun mit einfacher Optik, einer einfachen Mechanik und viel, viel Spaß und vor allem viel Abwechslung. Also man hat wirklich versucht, da ganz viele Referenzen reinzubauen. Es sind ganz viele so Referenzen auf verschiedene Videospiele drin, zum Beispiel auf Counter-Strike, auf Silent Hill, auf Metal Gear Solid, auf All Away und so weiter und so fort. Also ganz viele übertriebene kleine Gags, auch eine ganz schöne Geschichte auf The Office, die Serie. Und das mag ich wirklich sehr gern. Es ist natürlich wirklich ein Happen für zwischendurch. Es ist nichts, wo man sagt, oh mein Gott, es hat so einen krassen Anspruch an mich. Ich muss es die ganze Zeit spielen. Aber es ist genau das Spiel, das ich habe nämlich in der Zeit die ganze Zeit Demon's Souls gespielt und wenn man keinen Bock mehr hatte und einfach nur noch am Arsch war, dann war Rain on Your Parade zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat einfach gesagt, so komm mal her, ich mach dir jetzt einfach nochmal hier 20, 30 Minuten gute Laune und dann kannst du besser schlafen. Und so war das tatsächlich. Ich habe es auf der Xbox gespielt. Ich finde aber, es ist auch das perfekte Switch-Spiel. Genau da macht sich's richtig gut. Auf Steam gibt es, wie gesagt, auch wie sich's da spielt, kann ich nicht sagen, aber ich finde, es wird gerade für die Switch-Besitzer und gerade für die Leute, die eine Xbox haben mit Game Pass, ist das der absolute Bringer. Das macht absolut Spaß und für zwischendurch, für ganz einfache Kost, die auch jeder sofort irgendwie versteht, ist das Ding top und ich kann es euch echt empfehlen. Guckt mal rein, Rain on Your Parade auf Xbox, Steam und Switch. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe da in der Zeit ganz viel Demon's Souls gespielt und Demon's Souls hatten wir auch im Stream angefangen, dann hatte ich aber in einer Woche nicht so Bock zu streamen, da ging es mir dann ein bisschen müde und so, ne, von der ganzen Arbeit. Und dann habe ich gesagt, so, wisst ihr was, Leute, ich spiele das Ding jetzt für mich alleine durch und das habe ich gemacht. Und habe letzte Woche dann endlich Demon's Souls beendet auf der PlayStation 5. Und dazu muss ich natürlich noch final was sagen. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe schon drüber gesprochen. Ich habe ja schon gesagt, ne, ist jetzt auch kein Geheimnis der letzten Ausgaben gewesen. Meine Liebe für From Software ist letztes Jahr entflammt und hat jetzt sozusagen mit Bloodborne und mit Demon's Souls hat es weiter Klick gemacht und noch mehr Klick gemacht und ich verstehe komplett den Hype, ich verstehe komplett, warum das Menschen begeistert, ich verstehe das, warum das auch Menschen dazu treibt, immer mehr in dieses Genre zu spielen und ich muss ja auch sagen, dass es mich immer weiter catcht und dass ich jetzt natürlich auch dann den Drang habe, noch die restlichen From Software Titel nachzuholen, auch die Dark Souls 1, auch Dark Souls 2, aber natürlich auch vor allem Sekiro, das sind alles Titel, die mich noch krass interessieren und mal schauen, wann wir die Reise in diese Spiele antreten, aber jetzt erstmal noch ganz kurz, um das finale Urteil zu Demon's Souls zu ballern. Erstmal, was ich voranstellen möchte, ist natürlich die technische Seite. Ich finde, dass Demon's Souls auf der PlayStation 5 mit seinen 60 Frames per Second unfassbar butterweich läuft. Es sieht unfassbar gut aus. Es hat eine ganz, ganz tolle Optik und den Fotomodus zu aktivieren ist einfach nur ein Hingucker, weil es macht einfach nur Sinn, weil dieses Spiel so viel ausspuckt an schönen Bildern und weil man viele davon wahrscheinlich überhaupt nicht greifen könnte. Es hat so viele schöne Umgebungen. Es ist so das Beste, was man daraus hätte machen können. Und es ist natürlich auch super geiler Starttitel, der die PlayStation 5 einigermaßen schön darstellt. Der sagt so, guck mal, so ihr habt eine neue Generation und da wollt ihr ja auch ein bisschen mal was sehen. Und ja, Demon's Souls gibt uns ein bisschen was zum Gucken. Es klingt alles toll, es ist geil vom Sounddesign, es hat geile Mucke, es ist geil inszeniert, es sieht unfassbar gut aus, es läuft flüssig, es hat nie Fehler, es läuft ohne Ladezeiten, es ist wirklich einfach rein vom Spielerischen, vom Gameplay und sowas, ist es erstmal ein Traum. Man hat natürlich einfach alles übernommen, ne? Also man hat Demon's Souls genommen in der PlayStation 3 Urfassung und hat einfach gesagt, wir behalten eigentlich alles davon bei. Wir gehen eigentlich nur, es gibt so ein paar Sachen wie den Fotomodus und noch so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar winzige inhaltliche Geschichten, wo man dann sagt, okay, ihr könnt nur noch so viel Gräser tragen und nicht mehr so und so viel Gräser und sowas. Ja, das hat man geändert, aber ansonsten hat man nicht viel davon geändert, bis halt auf dieses, sage ich mal, das komplette Makeover. Aber es ist inhaltlich das gleiche Spiel. Und das gibt ja Leute, die haben das trotzdem, haben ja schon die kleinen Änderungen kritisiert. Ich habe auch ein paar Mal gelesen, hättet ihr mal lieber das und das gemacht. Ich muss sagen, ich kenne das Original natürlich nicht. Für mich ist das jetzt meine Demon's Souls-Erfahrung. Das wird es auch bleiben, weil ich werde jetzt nicht, wenn ich das Fünfer auf das Ding auf der 5 gespielt habe, werde ich nicht nochmal aus Nostalgiegründen, weil man das gemacht haben muss. Das gibt ja Leute, die sagen, was muss man aber auch das auf der 3 gespielt haben? Muss man überhaupt nicht. So, wenn ich das Spiel gespielt habe, habe ich das Spiel gespielt. Fertig. Ob ich das auf der PlayStation 5 in geiler Optik gemacht habe oder in der PlayStation 3 mit der Scheißoptik. So, ich meine, da waren ja Fehler drin, da konntest du ja mehr in Ether sogar durch den Nebel töten. Also so ein Quatsch. Entschuldigung, kurz was getrunken. Aber ich finde es absolut richtig, dass man da nichts dran verändert hat. Man hat auch ein paar Bosskämpfe. Es gibt ja diesen einen sehr dummen Bosskampf, wo man eigentlich nur so zwei Schalter umlegen muss und dann geht man hin und macht den platt. Da wollte man so ein bisschen in der Boss-Strategie variieren. Man wollte nicht nur immer die gleichen großen Bosskämpfe machen, sondern man wollte auch ein bisschen was anderes machen. Und ja, der Bosskampf ist halt, der ist ein bisschen lahmer. Da haben Leute gesagt, ja, hätten sie den mal lieber neu gemacht und sowas. Ich finde immer so, ich glaube, man hätte nichts neu machen sollen. Ich glaube, Demon's Souls so zu machen, wie man es damals gemacht hat und das jetzt einfach mit einem Makeover zu veröffentlichen und die Leistung der PS5 zu zeigen und dem Spiel in der großen Hype-Phase, die einfach über Dark Souls 2, 3, Sekiro, Bloodborne einfach immer größer und größer und größer wurde, die From Software Fangemeinde wird jeden Tag größer, dass man denen das Spiel einfach nochmal in ordentlicher Optik präsentiert und in perfekter Spielbarkeit, das finde ich nur fair so. Und deswegen von meiner Seite aus, ich bin mit dem Remake so an sich, ich kenne natürlich auch nicht das Original, beziehungsweise ihr kennt es nur aus Vergleichvideos, ich kann sagen, ich bin damit völlig fein. Ich brauche keine gekünstelte Nostalgie und sagen, ja, aber früher war alles besser und sowas. Nee, das ist schon die beste Version, die von Demon's Souls bekommt. So, definitiv. So, dafür hat man sie ja gemacht. Und Bluepoint hat mit unfassbarer Präzision, das ist genauso wie ich auch einfach Shadow of the Colossus, klar habe ich damals das Original gespielt und klar war ich froh, aber ich werde doch nie wieder Shadow of the Colossus in der Originalfassung spielen, wenn ich die Variante von Bluepoint habe auf der PlayStation 4. So, das ist doch klar. Warum soll ich das tun? Ich bin doch nicht dumm. So, aber ja, so muss man das handhaben und so handhabe ich das auch mit Demon's Souls und rein vom Spielerischen muss ich sagen, es war eine unfassbare Erfahrung, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, es hat ein paar richtig krasse Bereiche, es ist so schön zu sehen, wo die Wurzeln liegen für all das, was wir dann später mit Dark Souls und mit Bloodborne und so weiter und so fort eigentlich, was daraus dann entstanden ist, die Wurzeln darin zu erkennen, das ganze System, die Tücken, die kleinen Gemeinheiten, die dieses Spiel hat, ja, den großen Schwierigkeitsgrad, aber auch die Lernkurve, die einfach einen immer motiviert und die das Spiel auch irgendwie nie unfair wirken lässt. Natürlich gibt es Passagen wie dieser Fluss oder der Sumpf des Elends oder der Sumpf des Leids, der wirklich eine Scheißpassage ist, auch im Remake, weil eigentlich nur an zwei, drei Stellen, eigentlich sind es nur zwei, drei markante Stellen, die unfassbar nerven. Das ist eigentlich immer dann, wenn die Großen auftauchen, aber die sind dafür richtig, richtig, richtig scheiße und ansonsten ist das sogar noch einigermaßen machbar, aber das, wo die großen Jungs auftauchen, das ist wirklich das wirklich brutal fies, Alter. Macht aber nichts. Ich finde Demon's Souls in seiner Gesamtheit, es ist so ein tolles Spiel. Es hat so viele schöne Momente. Es hat so viel spannende, schöne Bosskämpfe. Egal ob der Firelurker, den ich wirklich fies fand auch, aber richtig großartig. Der finale Bosskampf ist großartig. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es sind auch die kleineren Kämpfe, die da mal irgendwie schneller rum sind. Ja, auch die eigene Entwicklung zu sehen, wie unfair es eigentlich ist, den Speicherpunkt so weit nach hinten zu legen und dann den langen Weg zu einem Boss anzutreten. Und dann stirbt man erstmal ein paar Mal, bis man den Turmritter gelegt hat. Aber wenn er dann halt liegt, dann hat man halt auch dieses große Erfolgserlebnis. Und auf einmal ist dieses Areal, vor dem man eben noch Angst hatte, es zu betreten, ist auf einmal einfach egal. Und man guckt die ganze Zeit, wie man seine Waffen verbessert und wie man seine Fähigkeiten verbessert und wie man seinen eigenen Build aufbaut und sowas. Und das ist so interessant. Und man hat so viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Und man hat so viele Möglichkeiten, sich selber auszutoben und sich selber zu probieren. Demon's Souls ist wirklich, wirklich, wirklich eigentlich ein gutes Einsteigerspiel für Souls-Fans, weil es schon so diese Frechheiten hat, die man so kennt, aber weil es auch trotzdem gar nicht so schwer ist. Also ich muss sagen, ich habe in anderen Videospielen schon wahnsinnig anstrengendere Bosskämpfe gehabt. Und nicht alle Bosskämpfe, man muss das auch irgendwann mal relativieren. Demon's Souls zeichnet sich eigentlich nur durch die Einstiegshürde aus. Ich finde, die Einstiegshürde ist schwierig und die kann auch einen abfacken. Aber sind die ersten Bosse erstmal gelegt und ist dann erstmal sowas wie der Turmritter geschafft, das ist so diese Grenze, die man überschreitet und dann ist man eigentlich komplett drin und dann will man das auch nur noch weiterspielen. Und da sind ganz viele Bosse, die ich First Try gelegt habe, einfach weil man mit der dementsprechenden Demut an den Boss geht und an das Szenario geht und dann auch natürlich dementsprechend sich vor dem Spiel nicht mehr verstecken brauchen. Ich habe dann sogar nochmal New Game Plus angemacht und weil es einfach so motiviert und weil es so schön ist und weil es auch einfach, weil man sich es auch gerne anguckt. Und deswegen, ich glaube, als Einstieg ist es nicht das Schlechteste, gerade weil Bosskämpfer haben zum Beispiel auch nur eine Phase. Ja, in der Regel hast du ja bei Dark Souls, haben ja die Bosse nochmal eine zweite Phase, die ist dann meistens richtig schmutzig. Die ist hier aber nicht so. Die ist hier jetzt nicht auf dem anstrengenden Niveau, sondern die Gegner sind halt so, wie sie sind. Und das ist schon manchmal anstrengend genug, so beim Firelurker oder beim Turmritter oder sowas, aber oder auch beim letzten Boss. Aber wenn man das erstmal alles verstanden hat, dann ist es auch cool. Und deswegen, ich habe eine sehr gute Zeit damit gehabt. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Es sieht unfassbar gut aus. Es ist wirklich wieder ein weiteres Spiel auf meinem From Software Pile of Shame, was ich abgearbeitet habe. Ich würde mir wünschen, dass ich Dark Souls 1 und 2 vielleicht nochmal irgendwann so erleben dürfte. Natürlich Wunschdenken und sowas, ne? Wird nicht passieren. Aber so rein vom Ding her, einfach weil ich die Optik so beeindruckend finde, weil ich finde, ich will noch mehr von dieser Engine sehen und mehr, wie sie Welten in dieser Grafik darstellen. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es tut mir leid, dass wir es nicht im Stream beendet haben. Sondern dass ich das alleine für mich gemacht habe. Aber manchmal tut es auch gut. Und ich habe mich in Demon's Souls wirklich irgendwann sehr, sehr, sehr krass zu Hause gefühlt. Und das habe ich bei Bloodborne auch ähnlich gehabt. Das hatte ich bei Dark Souls 3 bis jetzt am wenigsten. Aber Dark Souls 3 war natürlich auch mein Einstieg. Und ich glaube, da war man auch noch ein bisschen angespannter mit allem, wollte es dann einfach irgendwann hinter sich bringen und war so generell immer der Frage gestellt, so bin ich überhaupt fähig, das fertig zu kriegen? Und da war man am Ende einfach über alles erleichtert und inzwischen ist man so, ja, das war schon alles geil, aber ich würde es ganz gerne jetzt nochmal erleben und vielleicht irgendwie mal gucken. Aber Dark Souls 3, bis jetzt, also alle drei Spiele bis dato, große Liebe, müsste ich sie jetzt ranken, würde ich wahrscheinlich Bloodborne auf die 1 setzen, aber direkt dahinter Demon's Souls und dann Dark Souls. Aber alle halt irgendwie, es gibt, also da unterscheidet man nur zwischen drei absoluten unfassbaren Spielen. Was ist eigentlich unfassbarer als das andere unfassbare Spiel? Das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses, so, ne, es gibt ja auch Leute, die sagen dann so, ja, Dark Souls 2 ist das Schlechteste. Da habe ich gesagt, wie schlecht ist denn Dark Souls 2? Ist es denn noch ein gutes Spiel? Ja, ein gutes Spiel ist es schon. Na, siehst du, das ist halt immer dieses Jammern auf diesem sehr, sehr hohen Niveau, ne, so, dass man sich immer fragt, so, okay, jetzt ist das Spiel so unfassbar, das ist unfassbar krass. Dass der Nachfolger ist auch krass, aber er ist nicht ganz so krass, deswegen ist es eigentlich scheiße. Das ist eigentlich Quatsch. Das ist eine ganz komische Denke, die wir uns irgendwann angeeignet haben. Und ja, das ist mein Dark Souls Urteil, mein Demon's Souls Urteil. Wenn ihr eine PlayStation 5 habt, wenn ihr euch dran wagt, holt es euch unbedingt, guckt auf jeden Fall rein. Es ist wirklich, wirklich, wirklich jede Minute Arbeit wert. Es ist ein fantastisches Spiel und es ist machbar. Es ist nicht dieser große, es ist auch ein bisschen sehr überstrapaziert und ein bisschen sehr, sehr überglorifiziert. Und ich glaube auch jeder, der irgendwann mal Demon's Souls oder Dark Souls durchgespielt hat, der hält sich halt für das Größte. Und natürlich ist es auch eine Aufgabe, aber es ist trotzdem nicht die Aufgabe, von der ich jahrelang dachte, es sei diese Aufgabe. Ich war immer so, okay, ich werde das eh nicht schaffen. Ich bin immer schon so, okay, wie soll ich das denn? Das werde ich eh nicht packen. Und das ist ja keine Option, an sowas ranzugehen. Und deswegen Liebe für Demon's Souls, checkt es aus. Es ist wirklich fantastisch. Und da bleiben wir doch direkt bei der PlayStation 5 und reden über Returnal aus dem Hause Hausmarke. Es tut mir sehr leid, dass wir jetzt hier gerade so viele PlayStation 5-Titel rausdonnern und ihr euch wahrscheinlich denkt, Max, ich habe gar keine PlayStation 5. Ich würde ganz gerne eine haben, es gibt ja keine. Aber seht das bitte nicht, wirklich nicht. Ich will euch nicht unter die Nase reiben, wie geil die PlayStation 5 ist. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen mein Job, euch zu sagen, dass die Scheiße geil ist. Aber seht es doch einfach so, wenn die PlayStation 5 kommt, ne, dann habt ihr wirklich ganz viele Gründe, euch drauf zu freuen. Demon's Souls ist ein Grund dafür, Miles Morales ist ein Grund dafür, Sackboy ist ein Grund dafür, Bugsnax ist ein Grund dafür, Oddworld ist ein Grund dafür und natürlich ist auch Returnal irgendwie ein Grund dafür, auch wenn das ein bisschen spezieller ist, aber da kommen wir gleich zu. Also, ne, freut euch einfach auf die PlayStation 5. Ich bin inzwischen ein riesengroßer Fan dieser Konsole, ich war es von Anfang an. Astrobot, oh mein Gott, Astrobot. Also, PlayStation 5 macht wirklich extrem viel Spaß, ich liebe die Konsole sehr und deswegen glaubt mir, das Ding ist mega, 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 mega nice. Und Returnal ist so jetzt der nächste große Titel, auf den alle schauen, weil es ist halt ist das erste große Spiel von Hausmarke. Die haben schon Resogun gemacht und auch ganz viele andere kleine Spiele. Und die mögen die Leute, aber die hatten halt noch nie so einen richtigen AAA-Kracher und haben auch selber gesagt, wir haben noch nie so wirklich damit Geld verdient. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen Geld verdienen, deswegen machen wir einen großen Titel und deswegen machen wir einen exklusiv für Sony. Und man hat ihnen die Budgets gegeben und jetzt hat Hausmarke Returnal veröffentlicht. Und das Ganze ist unter einer sehr, sehr, sehr krassen Flagge, weil es sieht unfassbar aufwendig auf. Also ich glaube, wer den ersten Trailer gesehen hat damals State of Play, wo die PlayStation 5 vorgestellt wurde. Da hat man schon gesehen, das wird ein dickes Ding. Das sieht richtig, richtig groß aus. Das sieht aus, als würde es Spaß machen, als wäre es üppig, als wäre es groß. Aber als dann so ein bisschen Details darüber rausgekommen sind, war man schon so ein bisschen verblüfft, dass es dann doch nicht nur so ein großes AAA Sci-Fi Action Adventure wird mit einer brutalen Psychonote, sondern dass es auch was hat, was man vielleicht nicht hat kommen sehen. Und das ist das Element Roguelike, weil Roguelike sind Level nie so, wenn man stirbt in der nächsten Runde, wie man es kennt, sondern es sortiert sich immer wieder neu. Und Roguelike ist zum Beispiel überhaupt nicht mein Genre. Es gab mal dieses Children of Morta, was ich vor eineinhalb Jahren durchgespielt habe, was ich hier besprochen habe, was ich sehr gelobt habe, was ich ein tolles Spiel finde. Ist ein gutes Ding, ohne Frage, aber ansonsten bin ich für Roguelike-Games überhaupt nicht so zugänglich. Also ich habe kein Rogue Legacy oder sowas gespielt, auch kein Dead Cells und bin immer so ein bisschen mit solchen Spielen so, keine Ahnung, ich bin halt ein Fan von klaren Strukturen. Ich liebe zum Beispiel auch an Dark Souls oder Demon's Souls oder Bloodborne, dass die Level halt immer wieder gleich sind, so, dass man sozusagen sein Skillset verbessert, indem man auch einfach checkt, wie das alles funktioniert und weiß, wo was kommt und dieses auswendig Lernen der Karte im Kopf und sowas zu wissen, okay, wenn ich jetzt da lang gehe, kommt der und wenn ich das mache, kommt das und wenn ich das. Und das macht sehr, sehr viel Reiz aus an der ganzen Geschichte und deswegen liebe ich das auch doll. Und das ist das, was zum Beispiel an der Schwierigkeit, was mir den Schwierigkeitsgrad bei Demon's Souls oder sowas halt dann erheblich leichter macht, weil ich mir einfach denke, okay, ich kann mich hier austoben und das macht alles irgendwie Spaß und Sinn. Das habe ich hier natürlich nicht, weil hier ich das Gefühl habe, okay, ich werde immer wieder in eine neue Welt geworfen und ich kann mich gar nicht richtig damit akklimatisieren, weil immer, wenn ich denke, jetzt habe ich es verstanden, dann bin ich wieder tot und dann muss ich wieder neu anfangen. Die Geschichte ist relativ simpel. Man kriegt auch zum Anfang nicht viel mehr hingeworfen. Man ist eine Astronautin, man stürzt mit der Helios, dem eigenen Raumschiff, ab. Man kommt raus und kommt in diese Welt und findet halt so langsam Fragmente, die das Ganze so erklären. Und man muss halt jetzt im ersten Level dann den ersten Boss finden und dadurch muss man sich über die Karte quälen und muss mal gucken, wie man damit zurechtkommt. Und die meisten Gegenstände, die man einsammelt dabei, seien das Parasiten oder irgendwelche Features, die man findet, die gehen halt, wenn man stirbt, setzt sich das ganze Ding wieder auf Null. Das Einzige, was man behält, ist zum Beispiel, wenn man so essentielle Sachen wie eine Nahkampfwaffe, die man findet, das ist so eine Art Laserschwert, das behält man natürlich, aber ansonsten bleibt das alles sehr, sehr, sehr immer wieder runter und immer wieder runter und immer wieder runter und immer wieder die gleiche Waffe und wenn man eine bessere Waffe hatte und eine, die mehr Power hatte und mehr konnte, dann ist die jetzt wieder weg und das muss man halt immer wieder lernen und das ist schon anstrengend, das macht schon sehr, sehr viel anstrengend und hat auch dafür, und das sage ich jetzt gleich vorweg, das Spiel hat mich nicht richtig bekommen. Das liegt nicht daran, dass das Spiel nicht gut gemacht ist, weil das Spiel ist wahnsinnig gut gemacht. Das ist technisch auf einem ganz, ganz hohen Stand. Das sieht toll aus. Es hat nie geruckelt. Es ist immer flüssig gelaufen. Es hat keine Ladezeiten. Es hatte diese typische PlayStation 5-Qualität, die sich jetzt schon so abzeichnet, und der man irgendwie sehr, sehr gerne dabei zusieht, wie sie gut ist. Die PlayStation 5-Qualität ist hochwertig. So, es ist großartig. Aber dieses Roguelike-Element nimmt mir persönlich halt so ein bisschen die Motivation. Und ich muss auch sagen, als ich damals davon gehört habe, dass Returnal das haben wird, hat das mich ein bisschen abgeschreckt, weil ich war so, ja, mal gucken. So. Und das Ganze ist natürlich auch noch gepaart, wenn es dann leichter wäre, aber man hat natürlich auch gesagt, wir leben in einer Zeit, in der Videospiele halt auch anspruchsvoller geworden sind. Ja, man sieht ja sowas wie Demon's Souls, Dark Souls und Sterben gehört da dazu, das gehört auch hier dazu. Returnal will, dass ihr sterbt und will, dass ihr lernt und dass ihr versucht, besser zu werden. Aber es ist natürlich anders, weil das alles ein bisschen, es hat nicht die Kontrolle, die ein Demon's Souls hat oder ein Dark Souls, weil allein schon, weil er mit Schusswaffen arbeitet, allein, weil die Gegner auf euch schießen, egal, weil auf einmal, weil die Gegner sehr schnell sind, sie sind so tentakelartige Wesen meistens, die sich ganz, ganz schnell und zackig bewegen und die auf einmal aufkochen und dann sind es auch noch 4, 5 und das ist nicht der kontrollierte Kampf, sondern es sind oft diese Panikkämpfe, so aus denen man versucht irgendwie rauszukommen, man rollt sich da mal weg, beziehungsweise dasht dann so zur Seite und dann versucht man irgendwie kurz Unterschlupf zu finden und wieder Energie zu finden, man kann Energie aufsammeln, aber es ist schon alles irgendwie sehr rar gesät und man hat eine Karte, an der kann man sich orientieren und es gibt natürlich so Metroidvania-mäßige Elemente, das auch in der Neusortierung, es gibt dann Elemente, die findet ihr dann später, erstmal kommt ihr nicht durch diese Kokons, wo halt, die ihr dann später mit der Nahkampfwaffe aufschlagen könnt und dann später gibt's ein Feature, damit könnt ihr über gewisse Brücken springen, die haben dann so orange Punkte dran und es tun sich immer mehr Möglichkeiten auf euch, dass ihr euch in dieser Welt zurechtfindet. Parallel dazu arbeitet ihr auch eine kleine Story ab, denn ihr geht irgendwie tief in eure eigene Vergangenheit rein und das Ganze wird schon an manchen Stellen fast ein bisschen gruselig. Es hat manchmal so ein bisschen Elemente, wenn ihr durch das Haus lauft, die erinnern so ein bisschen an P.T., wer sich noch an P.T., den Playable Teaser für Silent Hills, erinnert, was damals nicht wirklich rauskam. Also da hat es noch so eine Psycho-Ebene mit drin, die mir eigentlich ganz gut gefällt. Und die Figur, ich weiß hier gerade den Namen nicht, aber sie ist sehr, sehr, sehr auch scheint interessant zu sein und viel mitzubringen. Ist irgendwie ein sehr eigensinniger Charakter, aber ich glaube, Returnal hat alles, was man haben muss, um die Leute abzuholen, die auf sowas Bock haben. Aber es ist halt so speziell, dass man sich ganz genau überlegen muss, ob ich darauf Bock habe. Weil mich stört die Ziellosigkeit teilweise. Mich stört dieses, okay, ich habe einen Punkt, wo ich hin kann, aber ich kann mich auch oft verlaufen. Mich stört auch hier natürlich das, was auch bei Demon's Souls zum Beispiel stört, wenn ich jetzt im direkten Vergleich ziehe, dass man natürlich wenig erklärt bekommt. Ja, man kriegt ein bisschen eine Einführung in die Waffen, man kriegt das und das gesagt, wie man das halt so kennt aus so Spielen, aber man kommt nie so ganz an. So, ich habe das Gefühl, das Problem, dass ich in Returnal nie ganz ankommen kann. Und dass ich mich nie richtig an was gewöhnen kann. Und Children of Morta hat das zum Beispiel anders gelöst, weil Children of Morta so eine andere Ebene hatte. Man hatte die Familie, die hat sich unterhalten, die hat zusammen agiert, dann ist man immer auf diese andere Ebene gegangen. Und das hat irgendwie mehr Sinn gemacht. Aber bei Returnal ist man ja immer wieder in diesen Abstürzen, immer wieder der Absturz, immer wieder der Absturz, immer wieder dieses Learning, Learning, Learning. Und das ist natürlich wichtig. Und das macht natürlich Spaß. Und auch hier gibt's eine Lernkurve. Aber sie ist halt dadurch, dass die Faktoren so viele sind und dass es so viele wahllose Faktoren sind, ist die Lernkurve auch sehr, sehr, sehr gehemmt und manchmal ist sie wahllos. Manchmal lernt man was noch gar nicht richtig von Relevanz ist und dann steht man irgendwann vor dem großen Endboss und dann macht man ihn fast platt, aber dann findet man ihn auch schon wieder 10 Runden später nicht. Und das ist alles so ein bisschen, man muss sich sehr daran gewöhnen, man muss sich sehr darauf einlassen. Returnal ist kein Spiel, was einfach nur nebenher läuft, sondern man muss schon sehr konzentriert darauf sein. Man muss sehr genau verstehen, was es von einem will und man muss vor allem, und das sollte man immer, und deswegen ist es für mich auch jetzt hier so, ich sage jetzt mal, keine unfassbar große finale Review, aber es ist eher so der erste große Eindruck, den ich jetzt von dem Spiel hatte. Man muss dafür drauf Bock haben, man muss dafür bereit sein. Und wenn man das nicht ist, wenn man nicht unfassbar bereit dafür ist, nicht unfassbar Bock hat auf Returnal, dann ist man da vielleicht falsch, weil es ist nichts für zwischendurch. Es ist kein Spiel, was wir einfach mal in unsere Konsolen einlegen, wo wir sagen, so, jo, da gucke ich jetzt mal rein. Es ist super interessant, es ist super innovativ. Das Roguelike-Element in so ein Action-Adventure-Third-Person-Ding zu nehmen, ist gut. Es ist sehr, sehr schön gemacht, aber um da halt um das ganze Potenzial halt wirklich nutzen zu können, da muss man sich, glaube ich, sehr, sehr krass drauf einlassen. Und ich persönlich habe es mehrfach versucht, es hat mich nicht bekommen. Ich erkenne dem Spiel aber seinen technischen Standard an. Ich erkenne, dass es gut gemacht ist, dass es unfassbar gut aussieht, dass es die PlayStation 5 wieder im besten Licht dastehen lässt und dass es einfach ein fettes, großes Ding geworden ist. Und wenn man darauf Bock hat, ist es, glaube ich, das Spiel für einen dieses Jahr. Ich glaube, das ist wirklich das Spiel. Es kann nicht per se nichts Schlechtes an dem Spiel sehen, weil ich es krass gemacht finde. Aber mich persönlich, ganz subjektiv, spricht es nicht an. Und deswegen werde ich es wahrscheinlich auch einfach nicht mehr einlegen. Auch wenn ich sage, es gibt eine gewisse Motivation, die mich vielleicht immer mal wieder dran treiben wird, es doch nochmal zu probieren. Weil es seinen Reiz hat. Aber es ist nicht mein Spiel. Mein Spiel wird Resident Evil. Mein Spiel ist Oddworld. Mein Spiel ist Demon's Souls. Aber mein Spiel ist nicht Returnal. Jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Wir sagen niemals nie, ne, vor 3 Jahren, 4 Jahren habe ich gesagt, ich werde nie ein From-Software-Spiel spielen. Jetzt habe ich 3 Stück durch, man weiß es nicht. Aber jetzt gerade zu dem Zeitpunkt ist es nicht meins. Ich kann mir vorstellen, dass es ein richtiges Kultding wird. Ich glaube, Returnal könnte richtig groß werden. Ich glaube, es kann mit sehr viel Ansehen umschleiert werden, dass die Leute, es wird eine riesige Fangemeinde sich darum bilden. Es wird legendäre Runs geben, es wird legendäre YouTube-Videos geben. Ich bin mir relativ sicher, Returnal wird das alles mitbringen. Returnal wird einen gewissen Kultstatus haben. Das ist das, was ich dem Spiel prophezeie. Und auch wenn es mich nicht angesprochen hat, ich sehe da sehr viel Potenzial für sehr viel Hype und für sehr viele Fans. Mal gucken, was die Welt in den nächsten Tagen drüber sagt. Ich kenne jetzt zu dem Zeitpunkt noch kein einziges Urteil. Jetzt, wenn ich das hier einspreche, habe ich kein einziges Urteil dazu. Ich habe keine einzige Review gelesen. Niemand hat mir irgendwas dazu gesagt. Es ist nur mein Eindruck und ich habe von nirgendwo irgendwas anderes gehört. Deswegen mal gucken, wohin die Reise geht. Das ist das zu Returnal, Freunde. Und dann sind wir durch mit den Reviews. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer anderen Form von Review, denn wir kommen zu einer iTunes-Rezension, die ich entdeckt habe für den Podcast Die Man Cave. Im Übrigen könnt ihr dort alle, wie gesagt, iTunes-Rezensionen schreiben oder auch mal einfach was Nettes dalassen, ne? Oder mal ein paar Sternchen dalassen. Das freut mich immer, das ist immer gut für die Reputation dieses Podcasts, wenn dort mal was passiert. Deswegen auch gilt auch natürlich für alle anderen Podcasts, gilt für Die Man Cave, gilt für Die gelben Leute, gilt für Radio Nukular, Film, Autokino und so weiter und so fort. Also sehr gerne mal da irgendwie was Nettes reinschreiben oder sowas, da freut man sich. Kann auch was Negatives sein, solange es konstruktiv ist. Auf jeden Fall ist mir da was über den Weg gelaufen, was ich zumindest spannend fand, um es mal zu besprechen. Wenn wir das jetzt gleich machen, ist mir nur ganz, ganz wichtig, weil ich will eine Sache ein bisschen abfedern. Die eine Sache oder das Wichtigste, was ich abfedern will, ist natürlich, gut, dadurch, dass jetzt von anonymen Personen reden, können wir eh hier keine, ne, können wir jetzt hier keine, kann, könnte ich jetzt nicht so, wenn ich wollte, dazu aufrufen, schnappt euch den mal! So, das ist, machen wir nicht. Wir sind auch erwachsene Leute und wir wollen das zivilisiert und wir sind ja jetzt hier nicht so, wir sind ja nicht in Thüringen bei irgendeiner Querdenker-Demo, wo einer sagt, da ist ein Journalist, drauf auf den! Das machen wir nicht. So, lass den mal nicht in Köln hier! Filmen Sie mal durch mein Gesicht! Das wollen wir natürlich nicht machen, um Gottes Willen. Deswegen, also wir sind, was das angeht, eh sehr friedlich. Aber auch, was mir auch wichtig ist, neben der Friedlichkeit und vor allem ist das jetzt ja auch kein, gibt jetzt keinen großen Anlass, sich Beleidigung an den Kopf zu schmeißen. Aber natürlich auch, ich finde es immer ganz interessant, sowas zu nehmen und drüber zu quatschen. Aber ich sehe darin keine große Rechtfertigung, weil oft sagen Leute, ja, was nimmst du dir denn jetzt die Kritik zu Herzen, was rechtfertigst du dich denn? Ich verrate euch mal was über alle Künstler mit einem kaputten Ego und das sind 99% aller Künstler da draußen, die haben kaputte Egos, die nehmen sich immer die negative Scheiße zu Herzen. Es wird Leute geben, die werden euch versuchen, was anderes zu erzählen, aber die lügen. Ich habe mit allen Künstlern in Deutschland gesprochen. Und alle Künstler, mit denen ich befreundet bin, fangen wir mal, oder mit denen ich mal guten Draht hatte und mit denen man sich über sowas unterhalten hat, kein einziger von denen hat gesagt, mir ist das scheißegal. Das ist selbst die Leute, wo es am egalsten wirklich, das kann ihm ja nur egal sein, keiner von denen ist es egal. So, nehmt das nicht als Anlass, denen jetzt schlechte Kritiken zu schreiben, aber es ist wirklich so, eine schlechte Kritik kann leider 100 gute Kritiken irgendwie schlecht dastehen lassen. Das ist wahnsinnig unfair, weil 100 Kritiken, die halt, 100 Leute, die sagen so, du bist der Coolste. Es gab mal eine Situation mit einem befreundeten Künstler, das ist immer so ein Beispiel, was ich gerne nehme. Der kam irgendwann mal von der Bühne und hatte eines der größten Konzerte zu dem damaligen Zeitpunkt seines Lebens gespielt. Später wurden es noch viel größere, aber damals war es ein Riesenkonzert. Und er kam von dieser Bühne runter und es war auch im Fernsehen, das war ein Riesending. Und er kommt runter und dann geht er auf Facebook 10 Minuten später im Backstage, um sich erstmal irgendwie runterzufahren und sieht dann irgendwie so unter dem, hat dann sein Social Media Team hat sofort ein Foto gepostet und der erste Kommentar oder einer der Kommentare drunter war dann halt sofort so, na das war ja gerade nix. Und das hat ihn den Tag versaut. So, obwohl er gerade vor 15.000 Leuten gespielt hat, von denen einfach mindestens 10.000 mit ihm schlafen wollten und alle haben ihn angehimmelt und alle waren ihm verfallen und er hat so gut gespielt und er hat so abgeliefert und dann schreibt halt irgendein Larry, weil er einen scheiß Samstag hatte, schreibt einfach nur, na das war ja gerade nix und das hat ihn dann umgeworfen und das zeigt immer so, wie sensibel die Künstlerseele ist und sehr viele Leute, die ich kenne, mein Vater macht das heute noch, wenn mein Vater schlechte Kritiken kriegt zu Badesalz, dann irgendwie im Gästebuch bei denen, so Leute im Gästebuch, dann nimmt er sich die E-Mail von den Leuten und schreibt denen und sagt so, ja, aber so, so. Hat teilweise schon Leuten, wenn sie einen Abend scheiße fanden, irgendwie mal auch das Geld für eine Karte zurückerstattet, ja, wenn, also, oder hat ihnen das zumindest angeboten, das macht dann meistens auch keiner, aber sie sagen, nö, aber es gab dann einen, der hat gesagt, ja, nehme ich. Aber normalerweise, ne, mein Vater, also es zieht sich durch alle Altersklassen und es zieht sich durch alle möglichen Schichten und es zieht sich durch alle möglichen Bereiche und Kunstbereiche, dass Leute natürlich auf sowas eingehen. Und schlechte Kritiken wird man sich immer irgendwie mal anlesen. Wenn da nur steht, du fetter Hurensohn, dann ist das auch, das ist scheißegal so. Aber natürlich sind Kritiken, die dann irgendwie tiefer gehen oder die wirklich deine Arbeit einfach auch, die deine Arbeit auch so wegwischen, oft ist es dann nicht die Kritik inhaltlich. Es ist meistens sogar nicht, also bei mir, ich kann jetzt von mir sprechen, meistens ist es nicht die Kritik inhaltlich, die mich dann beschäftigt, sondern es ist eher so dieses, wie kannst du es wagen, sowas Dummes zu schreiben. Das habe ich tatsächlich in dem Fall jetzt hier auch eher so, dass ich mir denke so, im ersten Moment habe ich gedacht, was nimmst du dir raus, das zu schreiben? Im zweiten Moment war es so, okay, ich kann zumindest hier, ich kann die Kritik, ich lese sie, ich verstehe sie, ich akzeptiere sie nicht, weil ich finde, das ist ein dummer Punkt. Darauf kommen wir auch gleich, warum ich finde, das ist ein dummer Punkt. Das ist aber ein wichtiger Punkt, um drüber zu reden, um sich mal kurz zu updaten. Aber man kann zumindest darüber, man kann was daraus nicht mitnehmen, aber man kann darüber valider diskutieren, als wenn dir jemand sagt, so, ja, ich habe dich ja jetzt so lange gehört und du hast dich ja so und so schlecht entwickelt, bla bla bla. Manchmal kommen ja da Leute und wischen das so richtig so wipp weg, so, ja. Und sagen so, ja, die, weißt du, oder Leute, die sind so 10 Jahre deine Fans, aber dann machst du einen Move und dann sind sie, pff, bist so scheiße. Und dann ist alles, was du gemacht hast, scheiße, was die 10 Jahre, weil der eigene Frust sie treibt. Da gibt's lange Aufsätze und da bin ich, um Gottes Willen, ne, also da, ich bin auch in vielen Hinsichten froh, dass ich ein kleiner Künstler bin, der da in der Hinsicht so wenig abbekommt und mitbekommt, weil ich auch nicht möchte, dass mich das zu sehr meine Arbeit beeinflusst. Ich möchte halt einfach einen geilen Job machen. Ich mache keinen wichtigen Job. Ich rede mit den Leuten Videospiele und Spielzeug und verkaufe ihnen Quatsch, damit sie irgendwie eine schöne Zeit haben. Das ist das. Ich bin dafür da, um eine schöne Zeit zu haben. So, das möchte ich allen voranstellen. Ich bin nicht wichtig. Bin nicht systemrelevant. Ich mache Scheiße. So, ich mach Unfug wie alle Influencer und Leute, die sich auf die Mauer stellen, sagen, ich mache sowas Wichtiges für die Gesellschaft. Völliger Bullshit. Ich mache Scheiße. Was ich mache, kann vielleicht nicht jeder, weil nicht jeder dann so reden kann oder nicht jeder so die Dinge kennt, aber es können viele und das ist selbst wenn ich der Einzige, es wäre nichts Wichtiges, wo ich sage, so, das ist ja unfassbar, dass das jemand kann. Ich mache einfach nur seichte Unterhaltung für Leute, die einfach gerade ein bisschen belatschert werden wollen und denen man zuhört, wenn man irgendwie Auto fährt, zum Sport geht, einkaufen geht oder nebenbei was beim Looten in Final Fantasy hören will. Dafür bin ich da. Ich bin euer Freund im Ohr, ich bin euer Freund, wenn euch abends langweilig ist, wenn ihr streamen wollt und ich bin der Typ, der dann, wenn es wieder geht, der auf der Bühne steht und euch 2 Stunden lang beschallt, ob mit Comedy oder mit Musik. Ich bin ein völlig kleiner Künstler, der einfach nur Spaß daran hat, Quatsch zu machen und das mit Leuten zu teilen. Das ist alles, was ich tue. Ne? Das ist das, was ich tue. Wir wollen es auf kein höheres Ross stellen. Wollen wir aber bei den meisten Künstlern nicht. Die meisten Künstler machen was. Klar gibt es auch jemand, der sagt dazu, Künstler, du hast mein Leben verändert. Ja, aber am Ende des Tages, dann war dein Leben vielleicht auch nicht so spektakulär, wenn die Potsau da drüben dein dummes Leben verändert hat. Also wirklich, Leute, das ist, ne, also, man, ich verstehe, ne, ich meine, ich geil mich ja auch an Sachen wie Franchises und Star Wars und sowas auf, aber ich glaube, man muss die Dinge nicht immer auf ein höheres Ross stellen, also wenn man es mal einfach so, wir sind nur schlichte Entertainer. Und eine Hollywood-Produktion ist immer was ein anderes Level als jemand, der nur vorm Stream sitzt und sagt so, ja, ich mache jetzt mal eine Palette Pokémon-Karten auf. Ich spiele jetzt mal ein bisschen Bloodborne. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ne? Also das ist ganz seichtes Entertainment mit sehr wenig Nährwert. Ich muss sagen, dass da in der Hinsicht, finde ich zum Beispiel, dass ein Dekadent, der hat dann schon eine Stufe drüber, weil ich finde zum Beispiel, Karl nimmt mir in dieser Pandemie ganz oft so moralisch den Kompass so ein bisschen ab. Ich gucke dem zu und der kommentiert Dinge, die mich ankotzen und der kommentiert sie eigentlich genau so, wie ich sehe und Karls Meinung ist zu 95% in seinen Streams, beziehungsweise ich gucke nur seine YouTube-Videos, weil für Streams ist keine Zeit, aber meine Meinung ist zu 95% mit dem, was er sagt, gedeckt. Und es ist ganz wichtig, so jemanden zu haben, der auch einfach vielleicht ein bisschen einen auf den richtigen oder auf den besseren Weg bringt und muss auch sagen, zum Beispiel, Karl werde ich aber gleich nochmal kommen. Wir kommen jetzt erstmal ganz kurz zu der Kritik und dann werde ich ein paar Sätze dazu sagen. Jetzt habe ich schon relativ viel vorweggenommen, werdet ihr auch gleich merken, dass ich vielleicht 1-2 Sachen wiederholen, aber ne, man hat ja immer so dann seinen eigenen Gesprächsfluss, vor allem mit sich alleine. Solo-Podcasts wirken im, die Reviews vom 18. Februar, also da ist sie korrigiert worden diesen Jahres von einer unbekannten Person namens Bio Bern und sie hat 3 Sterne von 5. Aber Max kriegt es mit seinem tollen Stimme und seinem Humor ganz gut hin. Was draus wird, wird man sehen. Gelegentlich Gäste werden vermutlich trotzdem gut. Das Logo ist toll, die Intro-Musik furchtbar. Mach die weg, Max. Erstmal an dieser Stelle auf gar keinen Fall. Die Intro-Musik ist großartig. Mach die weg, Max. Befehlsform reagiere ich generell sehr allergisch drauf. Ich liebe die Intro-Musik und gelegentliche Gäste hast du bekommen, aber ein Solo-Podcast soll ja nicht davon leben, dass die ganze Zeit hier Gäste sind. Ich finde das sehr, sehr gut, dass ich ich muss die ganze Zeit mit Leuten quatschen. Das mache ich schon mal gar nicht gerne. So, nur mal das nochmal zu dieser Einleitung. Jetzt kommt aber der wichtige Teil. So schrieb ich damals, aber die Man Cave entwickelte sich nicht so gut. Zur weiterhin vorhandenen Einsamkeit hinzu kam noch zunehmende Kommerzialität und tonnenschwere Bleiweste der Political Correctness. Ich vermisse die freche Schnauze des Max von vor 5 Jahren. Leider gönnt er sich die heute nicht mehr. Der unwichtige Teil dieser Kritik ist natürlich, dass er die Einsamkeit als negativ empfindet. Ich empfinde sie weiterhin als wahnsinnig positiv. Und die zunehmende Kommerzialität ist leider kompletter Quatsch, weil, also, wenn man einen Typen kritisiert, ne, der einen Shop hat, der seit es diese Scheiße hier gibt, seit es Podcasts gibt, seit 7 Jahren machen wir Podcasts, wir haben Podcast-Werbung in Deutschland quasi erfunden. Radio Nukular war der Podcast, der Werbung erfunden hat in Deutschland. So, also das machen wir uns mal ganz kurz nichts vor, Freunde der Sonne. Radio Nukular hatte Patreon, bevor die erste Folge draußen war. Radio Nukular war bei Folge 3 schon das erste Mal verdealt. Radio Nukular wusste sehr schnell, wie der Scheiß läuft und hat es bis heute perfekt ausgebaut. Guckt euch mal die Liste an Partnern an. Radio Nukular und alles, was drumherum ist, wir haben alle nie davor zurückgeschreckt, dass wir sagen, wir arbeiten mit Werbepartnern zusammen. Und um Gottes Willen, warum auch? Wir reden hier die ganze Zeit über Plastikspielzeug, über schlechtes Essen, über Streaming-Anbieter, über Internet. Wir reden Donation Goals in Streams und wir reden über Twitch Prime. Die Scheiße war schon immer getränkt in, yo, ich mach den Scheiß gern, aber wenn es die Möglichkeit damit Geld zu verdienen gibt, dann nehme ich die Gottverdammt nochmal mit, sofern ich dazu stehen kann. Ich gehe in meine Scheiß-Community rein, auf dem Discord und diskutiere mit denen, sage so, das Angebot liegt vor, mache ich das Werbesponsoring oder nicht? Ich diskutiere mit meiner Community darüber. Ich gehe nicht einfach rein und sage so, jo, wir machen das jetzt einfach mal, sondern ich frage die, ist das cool für euch? Das mache ich so. Ich gehe tiefer rein als die meisten Influencerinnen da draußen, weil ich mir denke, es ist wichtig, dass es so gemacht wird und dass man wichtig ist, dass man mit seiner Community und seinen HörerInnen redet. Das ist super, super, super wichtig. Und da lege ich Wert drauf. Und dass ich mit der Scheiße Geld verdiene, ist doch klar. So, das wird nie wird sich das ändern. Es wäre scheinheilig. Wir reden seit Anfang von Videospielen und Plastikspielzeug in diesem Podcast. Was ist denn kommerzieller geworden? Was ist denn daran größer geworden, lieber Bio-Bern? Es ist doch genau das, was es immer war, Kommerz. Es geht um Kommerz und es wird auch immer Kommerz bleiben, weil wir beschäftigen uns hier nicht mit Büchern und Blumen, sondern wir beschäftigen uns mit scheiß Plastikspielzeug. Schon immer. So, also deswegen der Kommerzvorwurf ist völliger Quatsch. So, dass hier Werbung geschaltet wird, die 2 Minuten, die hältst du aus. Das ist eh so ein Ding. So dieses, ich habe ein kostenloses Medium und wenn ich da 2 Minuten Werbung ertragen muss, dann muss ich mich beschweren. Das ist was, also das kann sich die Welt abgewöhnen. Da gibt's auch für mich keine Argumente mehr. Das ist dann so, ja, aber da habt ihr euch verkauft. Ich hab mich schon immer verkauft. Ich hab mich schon als 8-Jähriger auf dem Flohmarkt stand, wenn einer gesagt hat, kann ich das haben für sich, klar, nimm es mit. So, ich habe mich schon immer für sowas verkauft. Punkt. So, es war schon immer so und es wird auch immer bleiben, weil ich lieb Geld. Ich habe trotzdem Werte und ich glaube, entweder checkt man das und weiß so, der Typ steht für gewisse Werte ein, aber der findet auch Geld geil. Oder man legt sich das immer so zurecht, wie man das gerade braucht, was hier in dem Fall passiert, deswegen Schnauze halten. Also das ist einfach, das ist was ich wirklich nicht durchgehen lässt. Das ist ja wirklich das Absurdeste daran. Kommerzialität diesem Podcast vorzuwerfen, ist ja wohl scheinheilig. Dieser Podcast hat sich von der ersten Minute an nur um Kommerz gedreht. So, das ist jetzt auch nochmal erklärt an dieser Stelle. Nochmal ganz kurz, falls ihr euch gefragt habt, wann geht's hier eigentlich mal wieder um Blumen und Wälder? Gar nicht. Es wird dann wahrscheinlich das nächste Mal um noch mehr Videospiele, noch mehr Spielzeug gehen. Vermutlich wird das passieren. Also nur, dass ihr das nicht vergesst. Und jetzt kommen wir mal zu dieser, die tonnenschwere Bleiweste der Political Correctness. Ich vermisse die freche Schnauze des Max von vor 5 Jahren. Leider gönnt er sich die heute nicht mehr. So, ich mach das jetzt zu. Die Political Correctness und warum man die sich gönnt oder nicht gönnt. Und warum man sich die große Schnauze heute nicht mehr gönnt. Als Radio Nukular angefangen hat, und das driftet dann auch sehr stark noch in die Rumblepack-Zeit ein, haben wir keine Ahnung gehabt von dem, was wir tun. Wir kamen aus einer Zeit, 2014, 2015, da war Podcasts in Deutschland, standen auf einem ganz anderen Blatt, als sie es heute tun. Podcasts waren, wir wussten, es war ja quasi Neuland. Es gab zwar schon Podcasts seit ein paar Jahren, der Hammes hat schon ein paar Jahre die Medienkuh gemacht, aber das war halt alles irgendwie so für irgendwelche ITler. So, wir waren nicht in der großen Gesellschaft angekommen. Das war ein Nerd-Thema. Podcasts waren ein Nerd-Thema. Und das hat sich auch erstmal in meiner Wahrnehmung gar nicht, ich wusste gar nicht, was ich da mache, weil ich war so, ja, das hört ja eh keiner. Ich kam aus dem Hip-Hop, so aus einer Deutschrap-Szene. Ich bin groß geworden mit Savage und Co. Für mich war Fickenblase Fotze, das war halt so mein Vokabular. So, wir haben vor 7, 8 Jahren war für uns noch so, war schwul noch ein nicht bös gemeintes Schimpfwort. So, das war dann tatsächlich aufgrund von Hip-Hop so. Aber das Spannende war ja, selber zu lernen, dass das nicht so cool ist und dass man Fehler macht in der Kommunikation, dass man gegenüber seinen Hörern eine Verantwortlichkeit hat, dass dort Leute sitzen, die von einem Wort wie Spasti beleidigt werden können, dass wenn man sagt, die fette Sau, dass das Leute beleidigt und dass man an seiner Aufgabe als Creator wächst, ist super wichtig gewesen. Ich bin wirklich, um es abzukürzen, sehr froh, dass ich nicht mehr der Max bin, der vor 7 Jahren, die Fehler macht, die er vor 7 Jahren alle gemacht hat. Dass man heute mit einem gewissen Respekt an den Hörer rantritt, das ist super, super wichtig. Und das ist so entscheidend für die deutsche Sprache und für das, wir sind doch klar, wirkt das immer wie so, yo, die wollen dann nur mitmachen und bla bla bla. Aber wir sind gerade dafür verantwortlich, dass Sprache mitgeprägt wird und dass die nächsten Generationen daraus lernen. Wir können das, was gerade ist, nicht ändern, aber wir können durch dieses drauf hinweisen, durch dieses, dass wir gendern, dass wir einfach gewisse Wörter aus unserem Sprachgebrauch gestrichen haben, dass wir nicht mehr sagen, provozieren muss man der Provokation wegen. Provozieren ist nur dann cool, wenn Provokation auch zur Folge hat, dass es hinten raus irgendwas Schlaues gibt, wohin die Provokation hindeuten kann. Aber wenn es einfach nur provoziert, so, ich hab jetzt mal Fotze gesagt, ja warum denn, damit ich mal Fotze gesagt hab, dann ist es nicht, dann hat es nicht den Sinn von Provokation. Provokation soll auf einen Fehler hinweisen. Ich nehme immer wieder, ich hab's letztens in der Folge mit Lukas gemacht, bei den gelben Leuten, wo wir über Comedy geredet haben, da habe ich gesagt, Jim Jeffries ist für mich immer noch ein großes Beispiel, weil er zum Beispiel in seinem, ich glaube, Dumpweed war das Programm, wo er darauf hingewiesen hat, am Anfang, wo er sich über Bill Cosby lustig gemacht hat und dann aber hinten raus, wo man denkt, was sind das für eine asoziale Nummer, die du hier gerade abziehst, so über Frauen, die bei der, ob die Vergewaltigung von Bill Cosby nicht auch ein bisschen witzig war und so, wenn man so aufwacht und so. Und das war eine ganz krasse Nummer, die war ganz krass aufgezogen, aber die hatte hinten raus so einen unfassbaren Twist und da war die Provokation, war so beeindruckend schön und sie hat sich so gut angefühlt, ihr dabei zuzusehen, wie sie wächst und das war schön, das war ein richtig toller Umgang mit dem Thema. Und wenn du das kannst, ist es toll. Aber wenn du einfach nur provozierst, weil du sagst, jetzt sag ich mal was Krasses. Und das ist bei Nukular passiert. Nukular hatte teilweise keinen feinen Humor. Nukular hatte schöne Geschichten und schöne Anekdoten, ja. Aber Nukular war teilweise überhaupt nicht feinfühlig. Nukular ist im Mädchenpodcast hat Nukular über die Stränge geschlagen. Wenn ihr mich fragt, der Mädchenpodcast existiert nur, weil er so abgekultet wird. Aber nicht mehr, weil er meiner Meinung nach eine große Daseinsberechtigung hat. So. Der Mädchenpodcast steht in seiner Zeit und der hat diesen Schutzmantel, weil der in seiner Zeit steht und weil man sagt 2014, da ging das noch so, 2015, 2016 und damals hat sich niemand darüber aufgeregt, aber wenn du das heute machen würdest, würdest du dafür wahrscheinlich zu Recht auf den Sack bekommen. So, ja, weil einfach ein paar Sachen gesagt werden, man weiß auch von wem es kommt, man weiß auch, wer der Sender ist und sowas, aber trotzdem, ich finde, da sind Sachen drin, deswegen ist die Nacht mit dem Oger rausgeflogen, deswegen ist die Folge an der Stelle geschnitten worden, weil man einfach auf solche Sachen, man muss man muss auch selber sehen, wo man Fehler gemacht hat. Und man muss diese Fehler verbessern. Und nur zu sagen, ich habe eine große Schnauze, damit ich eine große Schnauze habe, das bringt nichts. Eine große Schnauze habe ich, wenn ich sage Wonder Woman 84, da kann ich immer noch die große Schnauze haben. Kann sagen, warum das einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ist. Da macht es mir auch Spaß, die große Schnauze zu haben. Aber ich muss keine große Schnauze haben, um Leute zu diskreditieren. Ich muss keine große Schnauze haben, um auf Minderheiten rumzuhacken. Und ich muss nicht eine große Schnauze haben, um zu provozieren, weil ich dieser Provokation auch gar nicht gewachsen bin. Weil ich gar keinen Bock habe auf das Echo. Ich will meine Ruhe haben. Ich will zu Hause sitzen, will eine gute Zeit haben mit meinem Chat, will eine gute Zeit haben mit den Podcasts, die ich aufnehme, will mich einfach den Themen widmen, auf die ich Bock habe, will einen geilen Store aufziehen, will Leuten geilen Kram verkaufen, will einfach eine gute Zeit haben, will das andere eine gute Zeit haben und ich habe keinen Bock mehr. Ich bin 37, ich bin keine 15 mehr. Ich provoziere nicht, weil ich provozieren will. Ich bin ein bisschen älter geworden und auch wenn ich gerade nicht so klinge, ich bin auch ein bisschen ruhiger geworden. Ich habe dafür keine Zeit. Ich bin inzwischen, ich war vor 7 Jahren, war ich irgendein Rapper, der nicht wusste, wohin mit seinem Leben und inzwischen habe ich eine Firma, in der mehrere Angestellte davon leben, dass ich funktioniere. So, ich habe keinen Bock, mich mehr hinzusetzen und sagen so, ja, jetzt muss ich mal hier ein bisschen provozieren, ey, das ist ja mega krass. Wer bin ich denn? Wie nach hinten gedacht ist es denn zu sagen so, ich wünsche mir, dass du dich mal wieder, Political Correctness hat nichts damit zu tun, dass man sich selber irgendwie sagt so, jetzt muss ich mal der Welt zeigen, was ich für ein guter Typ bin, sondern Political Correctness hat damit was zu tun, dass man der Welt zeigt, okay, ich habe verstanden, dass wir uns mal auch ein bisschen ändern müssen. Das fängt ja schon mit so Sachen an. Political Correctness ist ja auch sowas wie zu sagen so, ich esse auch mal was Veganes, wenn ich die Möglichkeit habe. Political Correctness ist auch mal so, ich muss nicht mir die ganze Zeit nur Plastikbesteck kaufen und Sachen in Plastik verpackt, sondern vielleicht kaufe ich auch mal das jetzt nur mit der Papierverpackung oder vielleicht gehe ich in Unverpacktladen. Das ist ja alles Political Correctness, aber daran ist ja nichts Negatives. Das Einzige daran, was immer daran als negativ gesehen wird, ist, dass Leute sagen so, ja, also das ist ja, das macht ja alles kaputt, das nimmt ja den Leuten die Freiheit. Das nimmt überhaupt keine Freiheit. Das ist einfach nur die Angst vor beschissener Veränderung. So. Und das ist einfach okay. Es ist trotzdem okay, sich zu verändern. Es ist trotzdem okay. Und wir haben jeden Tag, ich bin noch weit davon entfernt, politisch komplett korrekt zu sein. Ich gender so oft nicht, weil ich 37 Jahre anders geredet habe und weil mir das ab und zu noch einfach weil ich das vergesse, aber das will ich ändern. So, ich sag immer noch manchmal Sachen, die verletzend sind. Ich sag so manchmal Sachen, die Leuten auf den Schlips treten. Aber das muss halt nicht sein. Warum soll ich denn hier sitzen und Leuten böse Gefühle geben, damit irgendein Inselkind, der sich in einer scheiß iTunes-Rezension auskotzt, dann sagt so, ja, also das war mir früher mal ein bisschen krasser hier. Dann hast du es nicht verstanden. Dann hast du auch die Person dahinter nicht kapiert. Das sind alles Kritikpunkte und das ist oft das Kritikding. So oft, wenn ich solche Kritiken lese, dann kommt Kritik, die zeigt einfach, dass man die Person, die man so lange hört, trotzdem nie verstanden hat. Wenn man sowas sagt über jemanden wie mich oder wie über meine Partner wie Nukula, die Jungs oder Nanu oder sonst was, wenn man sagt, dass die Veränderung die Leute weich gekocht hat, dann ist es einfach nur, hat man A, die Person nicht verstanden und das ist B, einfach nur der Spiegel der eigenen Angst. Das ist die Angst vor Entwicklung und sich von Dingen lösen müssen. Rumblepack war einfach nur ein asozialer Podcast. Der war einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig schwierig in ganz vielen. Er war einfach nur Pipi-Kacka-Humor. Und wir haben dafür zu Recht ganz oft auf den Deckel bekommen. Und wenn ich mich an manche Momente von, so witzig wie es manchmal war, für so viele Momente schäme ich mich auch. So, und das ist nichts, ich vermisse da nicht viel. So, es war eine interessante Zeit, es hat Spaß gemacht, die Jungs haben das damals, haben das cool gemacht, so. Und alles ist gut. Aber ich brauche das heute nicht mehr. Ich brauche nicht mehr Nukula von 2016. Ich brauche heute Nukula von 2021. So, ich brauche heute den moralischen Wert, den ich jetzt habe und nicht den moralischen Wert, den ich vor 5, 6 Jahren hatte. Und ich finde das absolut, das ist keine Kritik. Es ist keine Kritik, Menschen zu sagen, dass sie sich verändert haben und dass sie ihre Sprache angepasst haben und dass sie so ein bisschen weiterdenken und ihren Wortschatz mal ein bisschen aufgeräumt haben und auch immer noch weiter aufräumen müssen. Das ist keine Schande, sondern das ist ganz, 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 ganz wichtig, weil wir damit nachfolgende Generationen prägen. Und wenn das für HörerInnen ein großes Problem darstellt, dass man sagt, das ist für mich ja ab, dann ist es leider ein völlig rückläufiges, dummes Verhalten. Und das dann in guten Worten hinter einer feigen iTunes-Rezension zu verstecken, das zeigt natürlich, dass jetzt auch nicht gerade das, was man dann sagt, das ist besonders, ui. So. Und deswegen, ich finde es ganz, ganz, ich bin absolut froh, dass die Entwicklung diese letzten Jahre dahin gegangen ist und es darf noch lange so weitergehen. So, und wir müssen Wir dürfen nicht mehr die Fehler machen, die wir damals gemacht haben. Es ist heute in der Zeit, wo das Internet so voll ist mit Scheißidioten, mit dummen Leuten, die mich vollquatschen, mit irgendwelchen Trotteln auf Instagram und Twitter und rechten Arschlöchern, die sich überall verteilen und sonst irgendwas. Es ist so wichtig, einfach ein bisschen besser zu werden. Und wir können alle, ja, egal ob jetzt hier Leute, die Kommentare schreiben, Hörer, Creator, wir können alle daran arbeiten, dass sich das jeden Tag ein bisschen bessert. Und da sage ich, werde ich doch wieder mehrmals nicht gegendert haben. Es wird doch passieren. Ich werde das noch lernen, Leute. Aber das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass wir wirklich darauf schauen, dass wir uns einfach, dass man da so eine schöne Kurve hinlegt. Ja? Und die Kurve muss nicht jeden Tag perfekt sein, aber sie kann da sein und sie kann Spaß machen. Und das ist auch einfach schön zu sehen, dass das passiert und dass das gut tut. Und deswegen, das ist überhaupt das ist kein Kritikpunkt, dass Menschen sich weiterentwickeln. Das ist einfach nur zeigen, dass man selber ganz schön viel Angst hat vor Weiterentwicklung. Und so möchte ich das stehen lassen. Du bist leider ein kleiner Insel, mein lieber Bio-Bären. Und das bleibst du dann auch. Und vielleicht änderst du dich auch irgendwann. Vielleicht wirst du es irgendwann anders sehen. Ansonsten hör doch einfach wieder die alten Rumblepack-Folgen mit Pipi Kaka und da haben sie mal Scheiße gesagt und Spassi. Ja, viel Spaß damit. Ich mach jetzt halt was anderes und sitze hier in meinem kleinen kommerziellen Haushalt in meinem 10.000-Euro-Studio. Was keine 10.000, Spaß. Und mach weiter meine Sachen. So, und das ist auch gut so. Und ihr wisst immer, da ist die Tür. Ne? Ich kenne die Tür. Da hinten ist die Tür. Da ist die Tür. Da, einer geht raus und jemand anderes kommt rein. Das ist der Sinn der Tür. Das wird immer so bleiben. Das wird immer so bleiben. Ich habe eh nie verstanden, warum Leute richtig viele Kommentare schreiben. Ich habe das. Seid ihr Kommentarschreiber? Es gibt so viele Sachen, die ich liebe. Ich habe noch nie einen Kommentar dazu geschrieben. Also im Podcast darüber reden ist was anderes, weil die Leute sind ja an deiner Meinung hier interessiert. Die wollen ja hören, wie du dann zum Beispiel Returnal findest. Aber warum, was für einen Sinn hat eigentlich dieses Kommentarschreiben? Das ist egal. Ich werde es alles nie verstehen. Ich werde das alles wahrscheinlich einfach nie verstehen. Aber ich möchte trotzdem, das ist mein Kommentar zum Kommentar, den ich jetzt wirklich nur so ein bisschen als Erklärung genutzt habe. Und natürlich macht es mich in gewisser Form wütend, sowas zu lesen, weil ich mir immer denke, wie begriffsstutzig muss man sein. Auf der anderen Seite habe ich das jetzt als Anlass genommen, als Auslöser, um wirklich nochmal so über ganz kurz das mal so abzudecken, warum das eigentlich so ist, warum damals die Entwicklung irgendwann diese Kurve genommen hat. Und ich glaube, es ist trotzdem auch wichtig, Leute mit auf diese Reise zu nehmen. Und das wird weiterhin so bleiben. Das wird weiterhin so bleiben. Und es ist wichtig, dass es so bleibt. Und das sollte sich eigentlich jeder, der Content Creator ist, irgendwie zu Herzen nehmen. Und wie gesagt, Provokation oder kann ja auch auf Missstände hindeuten oder kann ja auch mal geil sein. Es gibt ja auch derben Humor, der einfach gut ist. Das gibt's ja immer wieder. Es gibt ja immer wieder so, warum gucke ich gerne Solar Opposites? Natürlich, weil es richtig schön auch über die Stränge schlägt. Aber es macht's halt auch immer irgendwie mit einem kleinen Hint in eine gewisse Richtung. Und das macht die Sache schlau. Und einfach nur zu sagen, so, Hurensohn, das ist heute nicht mehr. Vielleicht bin ich in der Hinsicht auch einfach älter geworden. Und das ist auch gut so. Und deswegen, meine Damen und Herren, das ist das alles. Ja, das ist das alles. Nun gut, genug der großen Worte zu diesem Kommentar. Ich hoffe, die Nachricht ist bei euch allen angekommen. Und jetzt widme ich mich wieder der Schlaferei, denn es ist Wochenstart. Ich muss morgen früh aufstehen. Und es kommen wieder viele, viele, viele tolle Sachen. Ihr hört das erst ein paar Tage später, was ich aufgenommen habe. Warum? Naja, weil ich ein Embargo habe auf das Spiel. Das ist die Returnal-Embargo-Geschichte. Ich darf nicht so viel darüber reden. Das ist das alles gewesen, meine Damen und Herren, und ich muss jetzt mal hier Feierabend machen, weil ich habe ein bisschen Sodbrennen auch. Manchmal habe ich Sodbrennen, es nervt mich doll. Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Freue mich über positive iTunes-Rezensionen, vielleicht wieder Kommentare nochmal geändert. Ich werde jetzt nicht mehr, ich werde das mir nicht mehr durchlesen, weil das einfach keinen Sinn macht, welchen Sinn macht es, sich Kritiken zu sich durchzulesen? Das frage ich mich, um sich dann zu verbessern. Es gab eine Kritik in der Man Cave, die wirklich was verändert hat. Das ist die Kritik von Knöbelbröt damals gewesen, der sich hingesetzt hat auf dem Discord und hat gesagt, so pass mal auf, das und das. Oder wenn man konstruktives Kritik, wo man sagt, oh pass auf, ich würde das vielleicht so und so machen in Zukunft, ich habe da eine Idee. Das ist immer die eine Sache. Aber einfach zu sagen so, ja, ich habe jetzt sehr, sehr viel gemeckert und wenn man sich die nicht zu Herzen nimmt, dann zeigt das aber auch, dass das wieder ein schwacher Charakter ist. Was ist das denn für ein schwacher Charakter, der das schreiben muss? So, warum muss ich mir denn, da kommt jemand, meckert, erwartet, dass sich ändert, wenn das sich nicht ändert, weil man sagt, der hat ja nur gemeckert, was ist denn das für ein Arschloch, so, dann sagt die Person auch so, guck mal, der macht das nicht, der nimmt sich, das ist immer Sender und Empfänger, Leute, das ist der große Unterschied. Wie wird es gesendet, wer sendet es, was ist der Ton, da gibt es einen großen Unterschied. Und dementsprechend ist dann auch der Empfang eingestellt, ne, wenn man dann liest so, yo, mach mal so und so, das ist immer, mach mal lieber das, meine ich. Das ist schon mal so, da, wenn einer sagt, mach mal, bin ich schon raus. Bin ich direkt schon so, fick dich einfach. Fick doch einfach, geh doch einfach aus deiner scheiß Kellerwohnung hoch zu deiner Mutter in die Küche, wo sie dir gerade dein Abendessen kocht und fick deine Mutter. Das ist das, was ich mir denke. Fick einfach deine Mutter. So, und damit haben wir das Niveau auch wieder richtig schön runtergekurbelt. Nach einer großen Ansprache über Political Correctness haben wir nochmal mit einem schönen Fick doch einfach deine Mutter in der Küche abgeschlossen, Leute. Und damit möchte ich euch den Feierabend der Man Cave schicken. Das war doch wieder was, oder? Toll, 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 Leute. Wir sehen uns. Wir sehen uns im Stream. Wir sehen uns online. Wir sehen uns in Podcasts. Da hören wir uns. Guckt mal bei Fio rein. Ansonsten geht's hier in eineinhalb Wochen, zwei Wochen wieder weiter mit der nächsten Folge, die Man Cave. Resident Evil 8 wird ein Riesenthema. Wir werden Village spielen im Stream. Ich freue mich wie ein kleines Kind darauf. Ich habe richtig Bock. Und komm doch vorbei. Und das wird großartig. So, ihr Süßen. Ich wünsche euch was. Schönen Feierabend. Küsse. Und bis bald. Ciao, Sie.